eine neue Folge Stand der Forschung. Mein Name ist Jonas Ross und wir schauen auch in dieser Ausgabe auf ein besonderes Forschungsprojekt. Ein Forschungsprojekt, das PolizistInnen helfen soll, konflikthafte Situationen zu deeskalieren. Und so soll es verhindern, dass es zu körperlicher Gewalt kommt. Willkommen im Deep Dive.
Stand der Forschung. Ein Podcast von Zeit Advice und Studio ZX.
Ob in großen Menschenmengen, in einer Bar oder in den eigenen vier Wänden. Ob durch einzelne Personen oder durch Gruppen, ob bei einer alltäglichen Polizeikontrolle oder im Nachbarschaftsstreit. Wann genau eine Situation kippt und eskaliert, wann Menschen gewalttätig werden, das ist sehr unterschiedlich. Genauso wie die Gründe. Im Zentrum konflikthafter Auseinandersetzung steht aber oftmals die Polizei. Präventiv bei Veranstaltungen oder einschreiten nach einem Notruf. In aufgeladenen Situationen befinden sich Beamte der Polizei in extremen Stresssituationen, konfrontiert mit menschlichen Reaktionen und gezwungen zu reagieren. Und diese Reaktion löst dann wiederum eine Reaktion aus. Dann geht es vor allem um eines: deeskalative Kommunikation. Auseinandersetzungen sollen beruhigt werden, Provokationen sollen vermieden und Ängste genommen werden. Wie kann man das passende Verhalten für solche Situationen trainieren? Lässt sich oftmals unvorhersehbares menschliches Verhalten im Training reproduzieren? Und wie können PolizistInnen besser lernen, was ihre eigene Handlung bei ihrem Gegenüber auslöst? Die Akon Hochschule für Humanwissenschaften und das Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut erforschen genau das. Vor 4 Jahren startete, gefördert vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, das Projekt K3VR. Im Rahmen des Forschungsprojekts wurde eine multisensorische, KI-gestützte virtuelle Trainingsumgebung entwickelt, in der Einsatzkräfte der Polizei explizit deeskalierende Kommunikation trainieren können. Die Polizeibeamten begeben sich dafür, ausgestattet mit VR-Brillen, in eine virtuelle Einsatzumgebung. Die Szenerie ist unterschiedlich, genauso wie die Intensität der Situation. Es geht darum, verschiedene Daten zu erheben, zu erfassen, wann Situationen kippen. Erfasst wird beispielsweise die Mimik der Polizistinnen, ihr Herzschlag und andere Körperfunktionen. Teil des Projekts sind außerdem qualitative Interviews mit Polizeibeamtinnen und eine repräsentative Bevölkerungsumfrage zu Erlebnissen mit der Polizei und zur Wahrnehmung. Beteiligt an dem Projekt waren außer der Akon und dem Fraunhofer-Institut der Praxispartner Aspekt 1 und die assoziierten Partner der Polizei Berlin, der Polizei Bayern und dem Bayerischen Zentrum für besondere Einsatzlagen. Und die Forschungsergebnisse kennt er.
Ja, das Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut, an dem ich tätig bin, gehört zur Fraunhofer Gesellschaft. Das heißt, ist im Bereich angewandter Forschung angesiedelt.
Thomas Koch ist stellvertretender Leiter der Gruppe Capture and Display Systems in der Abteilung Vision and Imaging Technologies.
Und das HHI Heinrich-Hertz-Institut hat die Schwerpunkte im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik. Und meine Arbeitsgruppe insbesondere beschäftigt sich im Bereich Multimedia mit der gesamten Signalkette von Aufnahmesystemen über Bearbeitung, Augmentierung bis hin zur Wiedergabe von Audio-Videosignalen im Kontext immersiver Technologien. Das heißt, wir versuchen eigentlich immer, die reale Welt so aufzuzeichnen, wie sie ist, möglichst detailgetreu anzureichern und dann auch bei der Wiedergabe möglichst realistisch, beispielsweise auch VR-Brillen, aber auch in immersiven Räumen wiederzugeben und in Anwendungen zu überführen, diese Technologien, die Mehrwerte schaffen.
Außerdem war Professor Dr. Andreas Bock für das Forschungsprojekt verantwortlich.
Ich komme eigentlich als Politikwissenschaftler aus dem Bereich der Konfliktforschung und habe mich sehr lange eben auch mit Konfliktdynamiken beschäftigt.
Seinen Lehrstuhl hat Andreas Bock an der Akon Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin. Hier ist er seit 2021 auch Präsident.
Die Akon Hochschule ist eine private Hochschule in Berlin in Trägerschaft der Johanniter Unfallhilfe. Das spiegelt sich dann eben auch eigentlich in unseren Angeboten. Wir haben halt den Schwerpunkt Bevölkerungsschutz, Soziales, Pflege und Pädagogik.
Seine Forschung verbindet unterschiedliche sozialwissenschaftliche Ansätze und sie versucht, die Dynamiken von Bedrohungswahrnehmung zu erfassen. herauszufinden, was gesellschaftliche Konflikte ausmacht und wie sie entstehen.
Also was ist dafür verantwortlich, dass ein eigentlich unproblematischer Konflikt über eine, was auch immer, geartete Frage, gehen wir ins Kino oder gucken wir zusammen Fernsehen, am Ende zu einem Streit wird und vielleicht dann sogar so weit eskaliert, dass es eben zur Anwendung von Gewalt kommt. Über diesen Link bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, beziehungsweise auf diese Frage, ob man nicht eben auch Dynamiken, soziale Dynamiken, die zu Konflikten führen, also eskalative Dynamiken, in einem modernen Umfeld, also in einem VR-generierten Umfeld, erforschen könnte. Und das war letztlich so der Gedanke, der am Ende dann zu diesem Forschungsprojekt K3 VR geführt hat.
Und über genau dieses Forschungsprojekt, über die Ergebnisse und die Forschung zu Konflikten allgemein, habe ich mit Thomas Koch und Andreas Bock gesprochen. Deep Dive. Los geht's. Den Stand der Forschung ermittle ich mit zwei neuen Gästen. Das erste Mal übrigens, dass zwei Gäste im Podcast sind, freue ich mich sehr drauf. Herzlich willkommen, Andreas Bock von der Akon Hochschule.
Freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Bin gespannt, was uns erwartet.
Und Thomas Koch vom Fraunhofer Institut. Herzlich willkommen.
Hallo, herzlichen Dank. Ich freue mich ebenfalls.
Wir haben jetzt ja so ein bisschen schon mal gehört im Intro, wo die Reise hingeht. Nicht nur thematisch, sondern auch, was eigentlich euer Background ist. Trotzdem würde mich nochmal interessieren. Es gab mal die Rubrik zu Beginn des Podcasts, die wir genannt haben, wie erkläre ich das meiner Oma? Weil wir festgestellt haben, gerade wenn es um digitale Themen geht, ist es gar nicht so schlecht, das vielleicht mal als Anspruch zu nehmen.
Es kann so einfach sein.
Einfach erklärt, runtergebrochen, auf ein, zwei Sätze. Womit genau beschäftigt sich K3 VR? Was ist K3 VR?
Also in ein, zwei Sätzen ist natürlich schon eine große Herausforderung. Das wäre auch die Oma und der Opa, das kurz zu erklären. Also die Idee bei K3 VR ist es tatsächlich, in einer virtuellen Umgebung eine soziale Situation nachzubilden und sie so zu gestalten, dass man die Elemente, die am Ende zu einem Konflikt führen, identifizieren und anpassen kann, sodass man einen Nachweis hat am Ende, welche Verhaltensweisen eher konflikthaft und welche eher eskalativ bzw. deeskalativ sind.
Im Kontext von Polizeiarbeit, das ist ja...
Im Kontext von Polizeiarbeit, genau, das ist jetzt vielleicht auch das Spezifische jetzt hier, dass wir ganz gezielt mit zwei Polizeien, der Berliner und der Bayerischen Polizei, zusammenarbeiten, um den Einsatz unmittelbaren Zwangs, wie es formaljuristisch korrekt heißt, möglichst weit nach hinten zu schieben. Also die Interaktion zwischen Polizei und Bürgerinnen so zu gestalten, dass die Polizei möglichst lange in schwierigen Situationen mit reiner Kommunikation auskommt, ohne aus verschiedenen Gründen am Ende zu Zwang greifen zu müssen.
Vielleicht, bevor wir uns jetzt auch die einzelnen Teilbausteine dieses Projekts anschauen, mal die Frage an dich, auch der sich mit diesem politischen Thema oder dem gesellschaftlichen Thema von Konflikt auseinandergesetzt. Polizeiarbeit ist ja etwas, was gesellschaftlich immer wieder diskutiert wird. Die Polizeiarbeit ist auch etwas, was emotional diskutiert wird, was auch eine große Rolle spielt. Wir reden ja auch immer von Machtgefällen, wenn es darum geht, dass Polizei Gewalt ausübt. Und Gewalt muss ja gar keine körperliche Gewalt sein, sondern kann ja auch eine Kontrolle sein von bestimmten Situationen. Welche Rolle kann Forschung spielen, dieses Verhältnis zu verbessern oder auch zu erklären vielleicht?
Also ich glaube, ein zentraler Punkt ist, man muss sich immer klar machen, in einem Rechtsstaat übt die Polizei halt das Gewaltmonopol aus. Deswegen haben wir anderen Bürgerinnen und Bürger ja eben nicht das Recht, unsere Konflikte oder unsere, was auch immer, durch den Einsatz von Gewalt zu regeln. Aber eben weil wir eben das Gewaltmonopol auf Seiten der Polizei haben, haben wir eben auch das von dir angesprochene Machtgefälle. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass wenn die Polizei vielleicht auch aus guten Gründen zu Zwang greift, ne? Also im Polizeirecht spricht man eben nicht von Gewalt, sondern eben von Zwang, von unmittelbarem Zwang, dass das natürlich eben auch zu Misstrauen führt, gerade wenn die Gründe für die Betroffenen eben nicht nachvollziehbar sind. Und auf der anderen Seite ist es auch ein starkes Interesse von der Polizei, dass natürlich die Gründe ihres Handelns nachvollziehbar sind, weil die Nachvollziehbarkeit von Gründen wesentlich ist eben auch am Ende für die Akzeptanz und für die Legitimität polizeilicher Arbeit. Also im Aufeinandertreffen auf, wie die Polizei sagen würde, das polizeiliche Gegenüber oder wie wir sagen würden, die Bürgerinnen und Bürger. Und hier nimmt die Forschung schon, gerade auch das, was wir jetzt auch zusammen mit unseren Konsortialpartnern gemacht haben, schon eine Schlüsselstellung ein, weil wir eben auch zu einem besseren Verständnis beitragen konnten, dass die Polizei auch lernen kann, dass bestimmte Verhaltensweisen, die sie einfach trainieren und die sie ganz selbstverständlich anwenden, häufig anwenden, um die Kontrolle über eine Situation zu erreichen, häufig anwenden, um deeskalativ aufzutreten, dass die bei uns Bürgerinnen und Bürgern, wie wir gesehen haben, eben nicht immer eine deeskalative Wirkung hat. Und ich glaube, diesen Nachweis zu führen und eben auch über das Forschungsprojekt in diese beiden Polizeien einspeisen zu können, kann einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass die Polizei in die Lage versetzt wird, bestimmte Taktiken oder Verhaltensweisen nochmal auf den Prüfstand zu stellen, was am Ende eben auch einen Beitrag dazu leisten kann, dass sich das Verhältnis von Bürgerinnen und Bürgern und Polizei dahingehend positiv verändert.
Thomas, vielleicht dann der technische Blick da nochmal drauf. Welche Daten lohnt es sich in diesem Kontext zu sammeln und was kann die Technik mittlerweile leisten auch, um das zu erfüllen?
Also vielleicht kann man es so darstellen, die Kollegen von der Akon-Hochschule haben im Projekt ja wirklich wesentliche Erkenntnisse erlangen können zu Eskalationspotenzialen in verschiedenen Situationen. Also wie wirken verschiedene Aktionen, Gestiken, Handlungsweisen, Arten des Auftretens auf das Gegenüber, was ein unglaublich spannender Erkenntnisgewinn natürlich ist. Und ich würde sagen, unsere Aufgabe war es, daraus jetzt Mehrwerte zu generieren und das zu ermöglichen, auch in Trainings für Polizeibeamtinnen zu nutzen. Und in dem Kontext müsste man tatsächlich im ersten Schritt erfassen können, wie sich die Polizistinnen denn verhalten. Das heißt, was sagen sie, wie sagen sie es, wie treten sie auf, wie gestikulieren sie, was sind die Gesichtsausdrücke, weil das ja alles zu einem potenziell eskalativen oder deeskalativen Verhalten beiträgt. Und genau diese Daten haben wir versucht, im Projekt entsprechend sehr valide aufzeichnen zu können, um letztlich dann auch Feedbacks zu geben, welche Verhaltensweisen, Äußerungen in spezifischen Situationen vielleicht tatsächlich anders, besser gewesen wären. Und die Basis ist dann erstmal die Sensorik, sprich wir arbeiten mit Kameras, mit Mikrofonen, im Projekt tatsächlich aber auch darüber hinausgehend mit EEG und auch mit Methoden, um physiologische Daten zu erheben, sowas wie Herzrate, Hautleitwiderstand. Und das ermöglicht uns, ich sag mal, so einen kleinen Blick ins Innere. Das ist vor allem in Situationen spannend, wo es eine Anspannung gibt, wo die Polizistinnen vielleicht auch erregt sind, weil sie angegangen wurden. Das passiert ja sehr häufig. Und wenn wir eben sehen können, ja, das ist schon sozusagen, das ging an die Nieren. Und der Polizist, die Polizistin schafft es trotzdem sozusagen, sich deeskalierend zu verhalten. Es ist natürlich auch eine enorm wichtige Information für das Training, für die Ausbilder oder eben auch direkt für die trainierenden Personen. Und das haben wir in dem Projekt entwickeln können und auch überführen können tatsächlich in ein schon nutzbares Framework. Das heißt, man kann jetzt auf Basis dieser Sensordaten immersive Trainings gestalten, indem sich die Polizistin mit einem Gegenüber auseinandersetzen können und ja, ihre Verhaltensweisen zeigen und gegebenenfalls auch optimieren können und das in einem geschützten Raum und eben auch reproduzierbar und zusammen mit Ausbilderinnen oder eben auch alleine. Und das war sozusagen der Umfang unserer Arbeiten im Projekt K3VR.
Ja, spannend. Bevor man jetzt anfängt, sozusagen diese Daten zu sammeln und auch sich zu überlegen, welche Daten müssen gesammelt werden, liegt ja eigentlich erstmal eine Problemanalyse, würde ich mir vorstellen. Oder zumindest eine Analyse eines Ziels. Und jetzt ist es ja so ein bisschen so Deeskalation. Viele können sich wahrscheinlich was vorstellen darunter, was das im polizeilichen Kontext ist. Im Intro habe ich ja auch schon gesagt, es gibt diverse Situationen, in denen die Polizei Gewalt oder krisenhafte Situation auflösen muss, deeskalieren muss. Das kann ja in einem Fußballkontext sein, also im Stadion oder bei Demonstrationen. Das kann aber auch im privaten Kontext sein. Andreas, du hast vorhin das Beispiel genannt, dass sich eine völlig harmlose private Situation in Gewalt umwandeln kann. Da steckt also was tief Menschliches hin, so ein menschlicher Moment. Kannst du, Andreas, vielleicht aus deiner, mit deiner Expertise einmal beschreiben, was ist denn jetzt eigentlich Deeskalation? Also ein wissenschaftlicher Begriff. Das ist ja weit mehr wahrscheinlich als, naja, da muss man halt den gesunden Menschenverstand anschalten. Also was ist ein Beispiel für eine Situation, wo Deeskalation notwendig ist und wie sieht das dann aus einer wissenschaftlichen Perspektive aus?
Also vielleicht kann man sich andersrum dieser Antwort nähern. Also wo kommt der Begriff der Eskalation her? Lateinisch für Leiter, viel passender aus dem Englischen, Escalator für die Rolltreppe. Gefällt mir deswegen besser, weil Eskalation häufig auch ein Stück weit dann ab einem bestimmten Punkt wie einem Automatismus folgt. Ne? Also sozusagen eine Stufe folgt auf die andere, eben wie die Rolltreppe, die nach oben fährt. Und wo wir wissen, wenn man auf einer Rolltreppe ist, die nach oben fährt, ist es unglaublich schwierig, wieder nach unten zu laufen auf dieser Rolltreppe. Ne? Also dieser Zustand der wechselseitigen Steigerung, der Emotionalität, ist etwas, was schwer zu unterbrechen ist. So. Und ich glaube, das ist, wenn man so will, der Einstieg für die sozialwissenschaftliche Betrachtung. Wie schafft man es, sozusagen eine Unterbrechung zu bekommen? Und die Herausforderung, die wir gesehen haben, ist, am Ende haben wir ja zwei Akteure. Wir haben die Polizei und wir haben auf der anderen Seite die Bürgerinnen und Bürger, die interagieren. So, wir haben keinen Zugriff auf die Bürgerinnen und Bürger im Sinne von einer Schulung oder von einem Kommunikationstraining. Aber wir haben weil wir Glück haben und da eben jetzt mit zwei Polizeien eng zusammengearbeitet haben und zusammenarbeiten, eine Möglichkeit, Polizistinnen und Polizisten zu schulen. Und die Idee eben ist, ein Stück weit hat es Thomas gerade schon gesagt, ja, über dieses Training in einer reproduzierbaren Umgebung, deswegen ist VR auch so wichtig, weil wir die gleiche Situation immer, immer, immer wieder wiederholen können, ohne dass sie sich verändert, anders als bei einem Rollenspiel beispielsweise. Und den Kolleginnen von der Polizei eben auch die Möglichkeit zu geben, die Erfahrung zu machen, dass vielleicht auch Verhaltensweisen, die sie bisher gezeigt haben, die sie eingeübt haben, die sie trainiert haben, die sie gewöhnt sind, nicht den gewünschten Effekt haben. Und eben auch die Erfahrung machen können, dass selbst wenn sie es 3-4 Mal machen, eben kein anderes Ergebnis rauskommt, um damit sozusagen auch diesen Selbstreflexionsprozess zu haben, zu sagen, okay, am Ende des Tages kann nur ich sozusagen die bis zu einem bestimmten Punkt natürlich die Eskalation verhindern, indem ich meine Verhaltensweise sozusagen verändere, um dem Gegenüber mehr Raum zu geben, sich emotional zu regulieren oder eben das, was zu einem Missverständnis beigetragen hat, was vielleicht auch angstmachend ist, zu korrigieren. Und das verweist auf ein grundlegendes Problem, was wir als Menschen haben, wenn wir sozial interagieren, was wir immer tun. Wir sind soziale Wesen. Wir interpretieren permanentes Verhalten unseres Gegenübers und kommen aufgrund der Interpretation zu einem Ergebnis. Und dieses Ergebnis ist für uns handlungsleitend. Das muss aber nicht immer stimmen. Nichtsdestotrotz tun wir es. Ja, und das ist in 99% der Fällen völlig unproblematisch. Wenn ich in Berlin in die U-Bahn steige, dann treffe ich auch ein Urteil darüber, neben wen ich mich setze oder ob ich lieber entscheide, mich nicht hinzusetzen. Ob mein Urteil stimmt im Sinne von, ob das, was ich über die anderen Menschen gedacht habe, am Ende zutrifft oder nicht, ist egal. Ich entscheide darauf. Ist unproblematisch, weil es führt zu keiner weiteren Interaktion. Wenn natürlich die Polizei auf einen Bürger trifft oder eine Bürgerin trifft und beide sich in einer bestimmten Art und Weise verhalten. Ja, der Polizist sagt, könnte ich bitte Ihren Ausweis sehen, und das Gegenüber im ersten Moment zögert, entweder weil es schon mal schlechte Erfahrungen gemacht hat oder aus einem Land kommt, wo Polizei willkürlich handelt, als einem Land kommt, wo Polizeigewalt an der Tagesordnung ist, dann wird er auf diesen deutschen Polizisten eben nicht so reagieren, wie ich auf den deutschen Polizisten reagieren würde, vielleicht kurz etwas genervt, weil ich gerade keine Lust habe, meinen Ausweis rauszukramen, aber am Ende zeige ich kooperatives Verhalten. Zeigt diese Person das eben nicht, sondern verzögert das, kann das bei dem Polizisten eben auch zu einer Interpretation dieses Verhaltens führen, nämlich, der hat vielleicht was zu verbergen. Und schon bin ich, wenn man so will, in einer eskalativen Situation, wo sich das Verhalten des Polizisten verändert, aber eben auch das Verhalten des polizeilichen Gegenübers. Und das zu simulieren, zu reproduzieren, den Polizistinnen und Polizisten die Möglichkeit zu geben, ihre Verhaltensweisen im Nachhinein nochmal sich anzuschauen, zu reflektieren, das ist die Chance, tatsächlich dann in der Realität genau in so einer Situation zu sagen, vielleicht liegt hier ein Missverständnis vor, ich gebe dem Gegenüber noch mal 1 oder 2 Sekunden Zeit, sich zu fassen, sich anzupassen, bevor ich sozusagen einen Schritt auf dieser Rolltreppe der Eskalation einen Schritt nach oben mache.
Super spannend. Wir steigen jetzt mal ein, weil ich habe gleich noch eine Frage zu der Fähigkeit eigentlich der Reproduzierbarkeit, weil da ja sicherlich auch einige Probleme auftreten. Aber kommen wir gleich zu, wenn wir uns auch, wenn ihr auch beschreibt, wie genau vielleicht so eine Session, so ein Trainingsmoment auch abläuft. Aber ich fasse mal zusammen, wenn ich das falsch verstanden habe, korrigiert mich. Es sind ja verschiedene Teilbereiche, aus denen sich das Projekt zusammensetzt. Also im Kern, das hattest du vorhin umschrieben, Thomas, geht es um diese Datenerfassung. Andreas, du hast beschrieben, wie es darum geht, virtuell zu erzeugen, Situationen, in denen die Polizisten lernen können. Und dazu gehört ja aber auch vorgelagert die repräsentative Befragung der Bevölkerung, was ihr Verhältnis zur Polizei ist. Und Aussagen auch von Polizistinnen, also qualitative Interviews, die ihr mit der Polizei geführt habt. Vielleicht mal zu einer Rubrik kommen, dem Aha-Moment.
Der Aha-Moment.
Was hat euch bei diesen Umfragen, bei den Ergebnissen der Umfragen überrascht? Was waren Dinge, die ihr anders erwartet hattet oder was ist für euch besonders hervorgestochen? Thomas, fällt dir da was ein?
Also was aus meiner Sicht, ich bin natürlich sozialwissenschaftlicher Laie und habe auch keinen Hintergrund, der irgendwas mit Polizei zu tun hat. Was ich aber wirklich interessant fand, war, wie verschieden die Wahrnehmung sein kann, sozusagen zum Eskalationspotenzial verschiedener Verhaltensweisen, Äußerungen oder Gesten, je nachdem, ob man halt auf der einen oder der anderen Seite steht. Also es gab spezifische Äußerungen, oder auch Gesten, die beispielsweise für Polizistinnen vollkommen normal waren oder eben auch entspannt aus ihrer Sicht, die aber tatsächlich dann in einigen Teilen der Bevölkerung zumindest eher negativ aufgefasst wurden. Also ein Beispiel, an was ich mich erinnere, ist die Hände an der schusssicheren Weste am Kragen zu haben. Das ist halt einfach bequem, ne? Das ist eine bequeme Handhaltung. Kennt aber man, tatsächlich, ja. Wenn man sich das auch vergegenwärtigt, macht es die Person irgendwie noch größer, betont die schusssichere Weste, ist jetzt meine Interpretation und kann eben dazu führen, dass vielleicht dann die Situation als bedrohlicher wahrgenommen wird vom Gegenüber. Und ich glaube, von solchen Erkenntnissen, Andreas, du kannst bestimmt noch viele ergänzen, gab es doch einige sehr spannende, die man auch direkt überführen kann in solche Trainings.
Schöne Perspektive. Ja, Andreas, ergänzt gerne.
Genau, also das mit der Hand an der Weste ist glaube ich, schon eine gute Erkenntnis, wobei man jetzt fairerweise zur Verteidigung der Kolleginnen in Uniform sagen muss, dass das keine offizielle Handhaltung ist. Die eignen sich die Kollegen einfach aus Bequemlichkeitsgründen an, weil die Weste schwer ist, man nicht weiß, wo mit den Händen hin und dann hakt man die halt so in der Weste ein. Die korrekte Handhaltung ist eigentlich sozusagen eine offene Handhaltung, die sozusagen auch wenig konfrontativ wirken soll und die auch taktisch sinnvoller ist als die an der Weste, weil der Weg von der Weste runter zur Waffe deutlich weiter ist, als wenn ich die Hände sozusagen hüfthoch, quasi wie kurz vor der berühmten Raute, Merkel-Raute, die Hände halte, dann habe ich sozusagen alle Möglichkeiten und gleichzeitig wirkt diese Handhaltung eher offen und weniger deeskalativ. Was aber jetzt mich als erstes überrascht hat, so ein bisschen, ist, dass tatsächlich insgesamt Polizeikontrollen, und wir haben ja speziell auf die Interaktion zwischen Polizei und Bürgerinnen abgehoben, dass die als weniger problematisch oder auch weniger bedrohlich wahrgenommen werden, wenn die Kolleginnen und Kollegen in Uniform auftreten. Ja, also dass die Bürgerinnen und Bürger mit der Polizeiuniform grundsätzlich etwas verbinden, was sie dem sie Vertrauen entgegenbringen und was sie nicht per se als bedrohlich ansehen. Dagegen der Polizeibeamte in Zivilkleidung, das hat einen eher, also ich will nicht sagen einen bedrohlicheren, aber ich glaube, es hat einen stärker überraschenderen und eben auch ein Ding, wo ich erstmal sozusagen Zeit brauche, um das korrekt einzuordnen. Wenn jemand in Uniform auf mich zutritt, weiß ich sofort, das ist ein Cop, das ist ein Polizist, der will jetzt vielleicht irgendetwas von mir. Wenn das natürlich ein Zivilbeamter ist und erst seine Dienstmarke zieht, dann ist das etwas, was erstmal ungewohnt ist. Das bedeutet Unsicherheit und das ist etwas, was tatsächlich eher problematisch dargestellt wurde. Mhm. Das fand ich eine ganz, ganz spannende und das wurde auch von den Kollegen von den beiden Polizeien als sehr, sehr positiv aufgenommen, weil sie natürlich dann auch daraus mitbekommen haben, dass die Polizei als Institution in Deutschland einen sehr, sehr, sehr hohen Vertrauensvorschuss immer noch genießt. Was ich tatsächlich überraschend fand und ich glaube, was auch eine sehr wichtige Erkenntnis war und auch, glaube ich, für die Polizei von großer Bedeutung ist, es gibt einfach das darf man nicht vergessen, bestimmte eingeübte Verhaltensweisen. Dazu gehört eben auch, dass in Situationen, die von der Kollegin oder dem Kollegen als eher schwierig eingeschätzt wird, als vielleicht auch potenziell gefährlich, dass dann eben auch die dominante Hand in Richtung der Schusswaffe oder des Reizgases bewegt wird. Ja, weil natürlich, auch das muss man einfach der Fairness halber erwähnen, auch der Eigenschutz spielt eine große Rolle. Ja, und am Ende des Tages, wenn die Situation sehr unübersichtlich ist, dann ist das eine trainierte Verhaltensweise. Dazu sind die auch angehalten, die Hand in Richtung Waffe zu bewegen. Das heißt nicht, dass sie die Hand schon drauflegen. Das heißt vor allem auch gar nicht, dass die Waffe gezogen wird. Aber es ist eine klare Bewegung in diese Richtung. Und das ist etwas, was die Polizei macht, vom Ziel her, um eine Situation zu kontrollieren, auch mit dem Ziel, sie sozusagen auch durch die Kontrolle zu deeskalieren. Mhm. Das wird aber sehr stark als eskalativer Schritt wahrgenommen. Also sozusagen die intendierte Absicht ist Kontrolle und Deeskalation. Es zeugt aber eher Unsicherheit und eben auch potenzielle Eskalation auf dem Gegenüber. Und das ist deswegen so spannend, weil es einfach ein Spannungsverhältnis ist. Ne? Auf der einen Seite auch das Sicherheitsbedürfnis der Polizei, was auch legitim ist. Auf der anderen Seite natürlich die gleiche Unsicherheit, ne, die der Polizist über die Absichten des polizeilichen Gegenübers hat, hat natürlich auch das polizeiliche Gegenüber über die Absichten der Polizei. So, und in dem Fall in Verbindung mit einer Schusswaffe. Und beide mögen in ihren Verhaltensweisen immer aus der sozusagen besten Absicht heraus handeln. Ne? So, wir unterstellen jetzt nicht, dass beide Seiten Interesse an einem Gewalteinsatz haben, aber es kann zu diesem Missverständnis führen. Und das zu erkennen und das in einer geschützten, sprich virtuellen Umgebung zu trainieren, das ist ein großer, großer Vorteil, der eben auf lange Sicht, glauben wir, eben auch Eingang in das polizeitaktische Training, also der Frage des Zwangseinsatzes, führen kann.
Was ich daran so faszinierend finde, ist, dass ihr beide Situationen beschreibt, die ja auch, also würde ich mir vorstellen, das in der Forschung wahnsinnig komplex machen, weil es so individuell ist. Also ich habe jetzt gerade mal nachgedacht, ich kenne die Situation zum Beispiel, dass ich eine Uniform, wahrscheinlich aufgrund meines Backgrounds und weil ich nichts zu verbergen habe und auch keine schlechten Erfahrungen gemacht habe mit der Polizei, das nicht als Bedrohung finde, dem würde ich zustimmen. Wenn ich im Straßenverkehr aber ein Polizeiauto sehe, setze ich mich gerade hin und denke, oh Gott, was habe ich falsch gemacht, obwohl das Auto gar nichts macht. Also es macht immer einen individuellen Eindruck auf Personen und interessant ist ja wirklich auch diese Gap zwischen die Polizei macht etwas aus Routine und andere, die Personen die aus der Zivilbevölkerung, die nehmen das als eine Bedrohlichkeit wahr. Und so wie ich es verstehe, ist die Idee des Projekts ja auch, diese Selbstreflexion innerhalb der Organisation anzustreben. Wie ist denn die Datenlage davor gewesen? Also das habt ihr sozusagen bei Null angefangen, Daten zu erheben, körperliche Daten, oder fußte das auf etwas, konntet ihr auf etwas aufbauen?
Also wir haben natürlich nicht bei Null angefangen, weil es also gerade auch zu der Frage, welche Verhaltensweisen sind eskalativ oder deeskalativ, gibt es natürlich schon eine breite sozialwissenschaftliche Forschung. Was aus meiner Sicht, und das ist jetzt tatsächlich nicht auf dieses Projekt beschränkt, sondern das ist etwas, was Sozialwissenschaften in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten stark beeinflussen wird, ist, dass wir aufgrund der technischen Entwicklung zum ersten Mal als Sozialwissenschaftler in der Lage sind, eine soziale Umgebung komplett zu kontrollieren. Eben mit allen Variablen. Das hattest du vorhin auch angesprochen, soziale Wirklichkeit ist hochkomplex, überkomplex. Eine Unzahl von Faktoren beeinflussen unser Verhalten. Und deswegen wissen wir am Ende auch nicht, was den Ausschlag gegeben hat für ein Verhalten. Ja, und damit sind auch so Rückschlüsse auf Auslöser so schwierig, warum auch sozialwissenschaftliche Theorien eher so educated guesses sind und eben keine vergleichbare Aussagekraft haben, wie jetzt beispielsweise naturwissenschaftliche Theorien. So. Und über den Umweg einer virtuellen Realität, wo ich ja tatsächlich alle Faktoren beeinflussen kann, ja, kann ich zum ersten Mal auch die Abhängigkeit von einzelnen Faktoren oder von einzelnen Variablen feststellen und kann dann eben sagen, wenn das und das passiert und das ist die Reaktion, dann weiß ich, dass das der Auslöser dafür war. Und damit habe ich eine viel stärkere Evidenz dafür, dass bestimmte Verhaltensweisen eskalativ oder deeskalativ sind. So, am Ende haben wir also nicht neue Erkenntnisse gewonnen, sondern wir haben sie mit einer neuen Evidenz belegt. Ja, das einfachste Beispiel, wenn ich das noch sagen darf, ist die Verletzung der Individualdistanz. Wir alle denken, na ja, klar, wenn mir jemand zu nahe kommt, ist das problematisch. Ja, aber am Ende des Tages wissen wir es nicht wirklich, weil es können ja noch eine ganze Reihe von anderen Faktoren eine Rolle spielen. Ne? Schlechte Atem zum Beispiel, den rieche ich bei 2 Metern nicht. Wenn mir aber 20 Zentimeter vor der Nase steht, rieche ich es. Und das ist der Grund, warum ich zurückschrecke. Ja? In der virtuellen Realität konnten wir aber sehr gut sehen, dass dieses sehr, vor allem auch sehr schnelle Reduzieren des Individualabstandes, ja, da ist kein schlechter Atem beispielsweise, der eine Rolle spielt, auch kein Körpergeruch und so weiter. Aber alleine die Nähe eines virtuellen Avatars führt dazu, dass jeder zurückschreckt und versucht wieder, diese Distanz zu vergrößern. Das ist keine neue Erkenntnis, aber wir wissen jetzt, dass es tatsächlich an der Distanz liegt und nicht an anderen Faktoren, weil andere Faktoren spielen keine Rolle.
Mhm. Ja, interessant. Vielleicht einmal, um das zu verdeutlichen, wie genau sieht diese physische Umgebung aus? Also wie muss man sich das vorstellen? Ist es so, dass es einen Raum gibt und dann kommt ein Polizist rein, hat eine VR-Brille auf und bewegt sich innerhalb dieses Raums? Also vielleicht macht es Sinn, einmal zu beschreiben, wie sozusagen auch diese physische Komponente ist für die Einsatzkräfte, die da geschult werden sollen.
Ja, wir haben im Projekt diese VR-Umgebungen so weit entwickelt, wie wir sie zur Entwicklung der Technologien beziehungsweise auch für die sozialwissenschaftlichen Erhebungen benötigt haben. Das heißt, es gab verschiedene Experimentalumgebungen, haben wir sie genannt, 1 und 2, die primär dazu gedient haben, Daten zu erheben, zuerst seitens der Bevölkerung mittels der Darstellung von Polizistinnen, die sich eben dann verschieden präsentiert und geäußert haben, um entsprechend die Daten erheben zu können. Das heißt, wenn man sich das jetzt in dieser Experimentalumgebung 1 vorstellen möchte, ich bin ein Bürger, eine Bürgerin, ich ziehe eine VR-Brille an und bin in einer Situation, wo ich mich einem Polizisten, einer Polizistin gegenüber sehe, der eine bestimmte Größe hat, eine bestimmte Uniform, schusssichere Weste, ja, nein, und entsprechend verschiedene Eigenschaften hat, gestikuliert, verschiedene Ansprachen. Und damit kann ich eben, Andreas, du kannst gerne ergänzen, korrigieren, wesentlich gezielter natürlich auch abfragen, wie das jetzt in dem Moment wirkt. Ich brauche nicht auf der Erinnerung der Person basiert zu fragen, sondern ich kann wirklich konkret Szenarien herstellen, die mich interessieren. Und genau das Gleiche wurde dann eben nochmal in der Experimentalumgebung 2 nur andersherum erstellt, wo es dann auch schon darum ging zu überprüfen, wie ist denn die Situation aus Sicht der Polizistinnen? Also ist das diese virtuelle Umgebung, die ja teilweise auch computergeneriert sein kann. Ist das etwas, was glaubwürdig genug ist für die Polizistin? Auch das Gegenüber ist ein Avatar bei uns, also ein computergenerierter Mensch, der auch nicht hundertprozentig echt aussieht. Und da ist die Frage, schaffen wir es trotzdem über die Narration, über den Inhalt, also die trainierenden inhaltlich so zu binden, dass die Immersion wieder funktioniert, auch wenn es nicht perfekt aussieht, reicht da die Technologie? Und gleichzeitig natürlich auch, können wir die Daten erheben in so einer Trainingssituation mit Polizistinnen, die vielleicht auch Uniform tragen? Ist das ein Hindernis beispielsweise bei der Gestenerkennung? Und das war sozusagen die Experimentalumgebung 2. Und das ist beides nicht unbedingt das, wie dann später eine Trainingsumgebung aussieht. Wir haben jetzt für den Projektabschluss nochmal 2 Umgebungen beispielhaft vorbereitet. Das eine vom Partner Aspekt 1 ist eine Umgebung, in der ich mich frei bewegen kann. Ich kann also beispielsweise die Gänge in einem Mehrparteienhaus entlang laufen zu einer Tür, die ich dann öffne. Ist also relativ realitätsnah von den Bewegungsabläufen. Dafür computergeneriert, das heißt, es ist nicht fotorealistisch, aber man kann sehr viele Aspekte, was heute mit VR möglich ist, daran schon erkennen. Und der andere Demonstrator, den wir vorbereiten, der primär zur Ergebnispräsentation auch der Sensordatenerhebung dient, arbeitet tatsächlich mit einem anderen Verfahren, das fotorealistisch die Umgebung. Das heißt, ich ziehe die Brille auf und ich bin an einem anderen Ort, in unserem Fall ja so eine Einfamilienhaussiedlung am Waldrand, sieht erstmal gemütlich aus. Ich höre die Vögel zwitschern und habe eben mein polizeiliches Gegenüber. Verdacht auf Ruhestörung, also die Täterbeschreibung passt und muss jetzt halt gucken, was ich mit dem mache. Und hier ist es eben auch spannend, weil wir, wie ich eben erwähnt habe, wir können die Atmosphäre ändern, indem wir beispielsweise eine Straße in die Nähe klanglich positionieren. Damit wirkt das Wohngebiet gar nicht mehr so gemütlich oder vielleicht sogar Stimmen um die Ecke oder Schüsse. Und das heißt also, wie diese Szene wirkt, kann man natürlich auch auf der akustischen Ebene sehr, sehr stark steuern und wir könnten natürlich auch die Szene selber verändern sozusagen. Und das ist jetzt eine mögliche Trainingsumgebung. Die Art der Interaktion ist in unserem Beispiel, ist eine Personenkontrolle und es geht, wie gesagt, primär dafür, dass wir verschiedene Äußerungen verbal oder mittels Gesten provozieren können, dass wir zeigen können, es funktioniert und hat auch einen Mehrwert. Bei der späteren Überführung in richtige Trainings würde man anders anfangen, sage ich mal. Man kann all diese Komponenten nutzen, aber man würde nicht bei den sozialwissenschaftlichen Fragen und bei den technologischen Problemstellungen anfangen, so wie wir, sondern man würde sagen, wir wollen heute Thema X trainieren. Wir wollen diesen Aspekt oder diese Aspekte in einem Training optimal trainieren können. Und dann würden wir uns eben andersherum nähern. Aber all diese Komponenten, also realistische Umgebungen, begehbare Situationen, Interaktion mit dem Gegenüber und eben die Möglichkeiten, ein Feedback zu bekommen zum eigenen Verhalten, das ist das, was später in solchen Trainings möglich sein soll.
Ja, interessant. Was mich total interessieren würde, weil wir jetzt gehört haben, wie genau das abläuft. Es gibt ja Situationen, würde ich als Laie jetzt denken, die sind super schwer zu reproduzieren. Also ein Beispiel ist, jemand, mit der psychisch stark beeinträchtigt ist, der psychisch krank ist, wirkt ja anders auf die Beamten als jemand, der sich völlig erwartbar verhält. Und ist es auch möglich, innerhalb dieser Umgebung das zu reproduzieren, also einen unerwarteten Moment, was die Beamten vielleicht auch nicht aus dem Alltag kennen und andersherum, welche Rolle spielt in der Schulung und auch in der Erkennung von Situationen, die es zu deeskalieren gilt, diese, ich sag mal, aus der Norm fallende Situation?
Thomas, du korrigierst mich, wenn ich Unsinn erzähle. Also das Interessante ist, dass das genau der Wunsch war, den die Polizeien, als wir das Projekt initiiert hatten, als erstes formuliert hatten. Sie würden sich gerne ein Training wünschen für Menschen in psychischen Ausnahmesituationen. Weil das eben auch die Situationen sind, die für die Polizei am schwersten zu verstehen, am schwersten zu handeln ist und damit die Gefahr eines tödlichen Schusswaffeneinsatzes relativ groß ist. Und damit auch die Belastung natürlich auch für die Polizistinnen und Polizisten sehr, sehr groß ist. Als wir das Projekt gestartet haben, es ist jetzt ja auch schon, ich glaube, über 4 Jahre her, war die Technik, vor allem jetzt also auch die KI-Steuerung und auch die Umgebungsgestaltung noch nicht so ausgereift, wie es heute ist, sodass wir gesagt haben, das ist zu komplex, das würden wir nicht so hinbekommen, dass wir es mit gutem Gewissen als Training entwickeln wollen würden. Deswegen haben wir uns auf in Anführungszeichen einfachere Kommunikationsszenarien fokussiert, sind aber jetzt gerade dabei, tatsächlich in einem Nachfolgeprojekt genau diesen Schritt zu gehen und eben auch die Situation von Menschen in psychischen Ausnahmesituationen nachbilden zu können. Ja, mittlerweile haben wir ein deutlich besseres Know-how. Wir kennen uns jetzt auch als Team besser aus mit der Dynamik sozialem Verhalten und vor allem auch dieser Eskalationsdynamik. Auch die technischen Voraussetzungen haben sich geändert, sodass wir jetzt einfach glauben, gerade diesen Aspekt, und den hatten Sie ja auch gerade so auch angesprochen, dass natürlich die Verhaltensweisen eben nicht erwartungsgemäß ist. Ja, also das Gegenüber zeigt eben nicht erwartungsgemäßes Verhalten, sondern zeigt eben gerade überraschendes Verhalten. Und damit ist auch die Herausforderung für die Polizei deutlich größer, weil sie gar nicht wissen, wie sie dieses Gegenüber sozusagen kontrollieren können. Also was können sie tun, damit das Gegenüber das macht, was die Polizei möchte, dass man macht. Sondern es verhält sich immer anders und das erhöht einfach auch den Stress. Es erhöht natürlich auch die Gefahr der Gefährdung für den Beamten. Und das ist etwas, wo wir zum einen, wie gesagt, einen sehr starken Handlungsdruck von den Polizeien rückgemeldet bekommen haben. Übrigens von nicht nur der bayerischen und der Berliner Polizei, sondern auch von anderen Polizeien, die wir ja im Rahmen des Projektes auch kennengelernt hatten und da in den Austausch gegangen sind. Das ist tatsächlich ein bundesweites Problemfeld, was von den Polizeien sehr, sehr hoch priorisiert wird.
Interessant. Und was ich mir jetzt interessant vorstelle, ist ja VR als Technologie, also die Idee Virtual Reality als Medium, als immersives Medium zu nutzen, ist ja in der Gesellschaft gar nicht so sehr angekommen, wie man das vielleicht gedacht hätte noch vor einigen Jahren, im Sinne von das als Massenmedium sozusagen. Und für mich stellt sich die, ist es wahnsinnig schwer, sich vorzustellen, wie es gelingen kann, eine immersive Situation herzustellen. Jetzt ist es ja aber so, dass ihr Körperdaten gemessen habt. Also ihr habt das Stresslevel gemessen. Ich habe es so verstanden, dass ihr auch die Herzrate und die Mimik gemessen habt und ausgelesen habt, was passiert eigentlich mit den Menschen, die wir da gerade in Stresssituationen versetzen, die wir in schwierige Situationen versetzen. Wie gut gelingt diese Immersion und wie sehr ist es möglich, repräsentative Daten aus diesen virtuellen Räumen zu gewinnen?
Ja, ist eine sehr gute Frage. In den Ergebnissen, die wir jetzt in dem Projekt sehen konnten, also beispielsweise auch aus den Befragungen heraus, die Reaktionen auch auf die Testumgebung, war es eigentlich relativ eindeutig, dass die Immersion ausreichend, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, funktioniert, um entsprechend auch typische Verhaltensweisen zu provozieren. Also was ja nicht passieren darf, ist, dass sich das Verhalten ändert, weil ständig das Bewusstsein herrscht. Ich bin jetzt in einer Trainingsumgebung, ich bin jetzt in einer virtuellen Realität, das ist alles nicht echt. Wenn das passieren würde, dann könnten wir das nicht nutzen. Und das war aber nicht der Fall. Es war eigentlich der Fall im Gegenteil, dass die Polizistinnen im Training innerhalb weniger Sekunden in ihrer Rolle waren, in ihrem Job waren und sich auch so verhalten haben, wie sie es auf der Straße tun würden. Und das betrifft auch die nicht veräußerten Aspekte, die wir messen können. Das heißt, auch die Körperreaktionen sind nachweislich sozusagen auch provozierbar in der VR. Da haben wir, glaube ich, auch ein paar schöne Beispiele, bei denen man das mal selber erfahren kann, dass man durchaus körperliche Reaktionen haben kann. Und da rede ich jetzt nicht von Karussell fahren, wo einem schwindelig wird, sondern beispielsweise Unterschreitung der Wohlfühldistanz. Wenn mir jemand auf die Pelle rückt in der VR, empfinde ich das als sehr unangenehm, auch wenn ich weiß, ich habe mir vor 5 Sekunden die Brille aufgesetzt, das ist nur ein Bild und der ist nicht echt, finde ich das gar nicht gut. Und das ist messbar und eben auch reproduzierbar. Und auf dieser Basis, das Schöne ist eigentlich, dass ich sage mal, es muss nicht perfekt sein, es muss gut genug sein. Man muss an einigen Stellen seine Hausaufgaben machen und darf beziehungsweise keine Fehler machen, um die Immersion zu brechen. Also das ist eher etwas, was passieren kann, dass man entweder durch technische Probleme, ich sag mal, wenn das Bild flackert oder der Avatar mir keine sinnvollen Antworten gibt, dann bin ich irgendwann raus und dann ist wahrscheinlich auch ein Trainingserfolg nicht mehr zu gewährleisten. Und das muss man und das kann man aber auch vermeiden.
Mhm. Ja, interessant. Vielleicht noch als Ergänzung. Also ich glaube, wichtig ist dieses, es muss nicht perfekt sein, es reicht gut genug. Also die Bereitschaft von uns Menschen, eine künstliche Umgebung als reale Umgebung anzunehmen, ist relativ groß und funktioniert für die meisten von uns relativ schnell. Das haben wir auch da sozusagen nochmal gesehen. Das Beispiel, was Thomas gerade genannt hat mit dieser Annäherung, finde ich das ein ganz schönes Beispiel, weil das sozusagen ohne große sozusagen Geschichte funktioniert. Das ist nicht so, ich setze die Brille auf und dann laufe ich eine Viertelstunde durch den Dschungel und nach einer Viertelstunde habe ich jetzt plötzlich jemanden, der mir sehr nahe kommt. Ich setze die Brille auf und sozusagen 5 Sekunden später kommt ein Avatar auf mich zugerannt und ich erschrecke trotzdem, beziehungsweise ich gehe zurück und die Sensoren zeigen, dass ich einen erhöhten Puls habe, dass mein Herzschlag sich verändert, dass mein Hautwiderstand sich verändert. Also ich zeige eine körperliche Reaktion. Ne? Das ist ein ganz deutlicher Beweis, dass diese Immersion funktioniert und dass wir sehr, sehr schnell eine fiktive Realität als reale Realität annehmen. Ja? Was sich dann auch zeigt, wenn es, keine Ahnung, einen virtuellen Riss am Boden gibt, dann tritt man da eben nicht drauf. Man denkt eben nicht, na, da ist doch ein Boden. Nee, man sieht da ein Loch, also ist da ein Loch. Also unser Gehirn ist da sehr, sehr stark darin, eben auch sozusagen so eine virtuelle Realität als Realität anzunehmen. Und darauf basiert ja auch diese Idee des Trainingseffektes im Sinne von, ich erlebe etwas ja auch als real und dann lerne ich natürlich auch besser. Das ist eben wie eine praktische Übung, nur dass sie eben nicht mit all den Problemen, gerade in dem genannten Kontext, einhergehen. Und vielleicht nochmal ein anderer Punkt, den Sie gerade angesprochen hatten. Es ist richtig, VR hat sich nicht so schnell durchgesetzt, wie das mit KI passiert ist. Ja, KI ist ja inzwischen sozusagen fester Bestandteil unseres täglichen Lebens. Jeder benutzt KI für alles und für was weiß ich was. Wäre natürlich VR einfach aufgrund dieser Brille sozusagen im Alltag ja, noch nicht so gut angekommen ist. Ne? Also ne, nicht jeder von uns trägt eine VR-Brille und vor allem ist es keine Brille, die eine VR-Umgebung erzeugen würde und damit sozusagen im Alltag uns irgendwas ermöglichen würde. Was man aber andererseits schon feststellen kann, ist, dass gerade im Bereich der Ausbildung, und zwar nicht nur im Bereich der universitären Ausbildung, sondern auch im Bereich der beruflichen Ausbildung oder der beruflichen Weiterqualifizierung, und wir haben ja da auch beispielsweise auch mit Lufthansa schon Gespräche geführt, wir haben auch mit anderen potenziellen Partnern gesprochen, Deutsche Bahn beispielsweise, die arbeiten in unterschiedlichen Bereichen sehr wohl schon mit virtueller Realität, mhm, und es wird auch immer mehr, weil die Vorteile von virtueller Realität jetzt nicht nur aus sozialwissenschaftlicher Sicht, sondern auch aus rein ökonomischen Gründen auf der Hand liegen. Ja, also wenn es darum geht, bestimmte Handlungsabläufe zu trainieren, ja, dann muss ich da nicht immer in dem beispielsweise Flugzeugcockpit sitzen. Es reicht, wenn ich dieses virtuell sehe, um dann sozusagen die Reihenfolge des Drückens von, ich sage jetzt vereinfacht, Knöpfen zu üben. Ja, so. Und deswegen, ich glaube, es ist nicht im Alltag so angekommen wie KI, wo jeder von uns ständig die verschiedenen Anbieter nutzt. Aber es ist gerade im Bereich des Trainings, der Lehre, der Fortbildung, ist VR auf dem Vormarsch und da zeigen sich eben auch die großen Vorteile, die VR für ein qualitativ anderes Training, für eine qualitativ andere Lehre mitbringen.
Mhm. Ja, ganz wichtiger, differenzierter Blick darauf. Also klar, für die Forschung gerade ist das ja eine Riesenchance. Ich glaube, als Massenmedium hat es ja vor allem deswegen nicht funktioniert, weil die Anbieter es nicht geschafft haben, diese körperlichen Voraussetzungen zu schaffen, also dass man diese Brille günstig bekommt, dass es für jeden irgendwie erschwinglich ist. Aber in der Forschung das einzuwenden, ist natürlich eine ganz anderer Use Case. Was ich mich gefragt habe, als ihr das so erzählt habt, ist, im Laufe des Trainings, ihr habt das Projekt über 3 Jahre durchgezogen, du hast gerade gesagt, vor 4 Jahren habt ihr angefangen, da müssten sich ja eigentlich doch im Zweifel auch Daten ergeben, die dann im Zweifel eine Anpassung vornehmen. Also ich habe das jetzt, habe gerade daran gedacht, klassischerweise ist es ja so, würde ich mir jetzt vorstellen, dass das auch im bisherigeren, klassischeren Lehrformaten der Fall ist, dass wenn man Situationen versucht da abzubilden, die nicht real sind, reproduzieren die Beteiligten ja auch im Zweifel Vorurteile oder reproduzieren Situationen, die sie einfach so kennen und aus ihrer persönlichen Wahrnehmung so wahrnehmen. Jetzt versucht man ja aber eine möglichst objektive Umgebung herzustellen. Wie kann das gelingen, möglichst objektive Umgebung zu stellen, die nicht bestimmtes Fehlverhalten oder bestimmte Vorurteile aus der Vergangenheit reproduzieren, zum einen? Und zum anderen, wie passt man dann auch im Laufe des Projekts an, wenn man merkt, bestimmte Daten sagen uns vielleicht schon etwas, da müssen wir jetzt gerade nochmal nachjustieren?
Also das Erste wäre, ich glaube, es geht nicht um Objektivität. Ich glaube, das ist eine Illusion. Objektivität kann es nicht geben, aber es geht halt um eine Reproduzierbarkeit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Ich kann natürlich als Proband ein bestimmtes Verhalten zeigen und ich kann das Verhalten jetzt beispielsweise als Trainer so oder so bewerten. Und am Ende des Tages, und die, wenn wir jetzt bei den Polizistinnen und Polizisten bleiben, die kommen halt alle aus dem Rollenspiel. Ne? Im Rollenspiel trainiere ich bestimmte Situationen. Ne? Ich werde wegen Ruhestörung oder wegen häuslicher Gewalt in eine Wohnung gerufen und dann treffe ich da auf Personen und muss mit denen interagieren. Das sind halt immer Trainer. Ja? Das heißt, die schlüpfen in eine Rolle. Und am Ende des Tages ist die Frage, ob jetzt dem Trainierenden, dem Probanden, das gelingt, die Situation in den Griff zu bekommen von, wie ich schon gesagt habe, von unendlich vielen Faktoren abhängig. Und wenn es nicht gut läuft, dann kann es daran liegen, weil der Trainer nicht gut drauf war, weil das schon der 17. Durchlauf ist, der ist jetzt auch müde, whatever. Der Unterschied, den wir jetzt haben, ist, natürlich kann der Proband, die Probandin in der gleichen, jetzt virtuellen Situation eben auch das von ihm favorisierte Verhalten zeigen. Das ist ein Verhalten, was eigentlich nicht erwünscht ist. Wir haben aber jetzt die Möglichkeit, A, zu sagen, guck mal, aufgrund der Daten, die wir in diesem Projekt erhoben haben, wissen wir, dass die und die Verhaltensweise eher zu einer Eskalation führt. Deswegen eskaliert die Situation. Auf der anderen Seite kann man sagen, okay, jetzt machst du eine kurze Pause, trinkst eine Cola oder weiß der Kuckuck was. Und danach machst du es nochmal. Dann erlebt er die gleiche Situation. Und er kann vor allem für sich einfach mal ausprobieren, was passiert, wenn er sein Verhalten verändert. Weil alles andere bleibt gleich. Das heißt, am Ende des Tages ist ja auch diese Einladung zur Reflexion und der Lerneffekt, ist es nicht von externen Faktoren abhängig, die ständig variabel sind. Ne? Die Musik ist vielleicht eine andere, ich stehe anders im Raum, whatever. Sondern es bin einzig und allein ich, der diese Situation beeinflusst. Mein Verhalten ist die relevante Variable, die das Verhalten oder die die Situation die Dynamik bestimmt. Und das ist ein wesentlicher Unterschied für die Didaktik, weil ich danach, Thomas hatte es am Anfang gesagt, das ist ein geschützter Raum. Das heißt, es geht nicht darum, Kolleginnen und Kollegen irgendwie zu exponieren, sondern man bespricht den Einsatz und am Ende kann man zeigen, guck mal, so und so habt ihr euch verhalten oder so haben sich Einzelne verhalten. Da gab es die Eskalation, die Spitze, da und da gab es es nicht. Und es lässt sich eben nicht auf andere Faktoren wie, das war der Trainer 1, das war der Trainer 2, ja, das war der 7. Durchlauf, nein, das war der 12. Durchlauf, sondern die VR-Umgebung ist stabil. Ja. Die ist sozusagen gleich und die ermöglicht eine Reproduzierbarkeit und damit eben auch diese Einsicht auf der didaktischen Ebene zu zeigen, wir können es nicht anders erklären. Es ist einzig und allein dein Verhalten, was dazu geführt hat. Und das ist eine Einladung zur Reflexion. Und ich glaube, das macht einen großen Unterschied zu allen Trainings, die wir bisher haben, weil die einfach immer so ein bisschen eine sehr, sehr klare Unschärfe haben darüber, was der Auslöser ist für eine Dynamik.
Jetzt würde mich mal interessieren, weil wir jetzt viel darüber gesprochen haben, was ihr messt und wie diese Umgebung aussieht. Welche Daten verraten euch dann am Ende eigentlich was? Also das ist ja eine unglaubliche Menge an Daten wahrscheinlich, an erstmal qualitativen Daten, also einfach Verhaltensdaten, Situationen, die man versucht hat, wo man gemerkt hat, da machen vielleicht mehrere der Probandinnen den Fehler noch einmal oder da klont sich das. Aber dann sind es ja auch ganz viele körperliche Daten. Welche Daten verraten euch da jetzt was?
Naja, also ich würde es jetzt ganz, ganz einfach mal so formulieren. Das Erste, was sehr wichtig ist, ist ja das gesprochene Wort. Also was sagt jemand? Da kann ich erst einmal aufgrund dessen, was jemand sagt, einen Rückschluss machen. Aber jetzt wissen wir auch, und das ist ja, das ist die Herausforderung gewesen, das, was den Reiz dieses Projektes ausmacht, dass menschliche Kommunikation ja aus mehr besteht als aus dem gesprochenen Wort. Ja, die Frage ist, wie spreche ich es aus? Also die Prosodie. Ne? Ich kann ja eine Beleidigung aussprechen, gerade in Bayern, ne? Ja, leck mir am Arsch. Und es ist eben nicht als Einladung gemeint und es ist auch nicht als Beleidigung gemeint, sondern es ist sowohl durch die Aussprache und durch den Kontext ja wohl erkennbar, ah ja, das ist Ausdruck einer Überraschung. Ja, so, das muss ich aber wissen. Das muss also auch sozusagen die KI in Anführungszeichen lernen und erkennen, wie ist das gemeint. Ja, der andere Faktor ist, und auch so funktioniert menschliche Kommunikation, bin ich unsicher. Ja, also verändert sich mein Gesichtsausdruck. Ja, gucke ich jemandem in die Augen, gucke ich jemandem nicht in die Augen. Ja, wenn ich, wir haben das natürlich versucht, über Körperreaktionen zu erfassen. Ja, keine Ahnung, wenn ich ein bisschen schwitze oder wenn mein Puls sich verändert, dann gibt es sozusagen der auswertenden KI einen Hinweis auf, der Proband wird nervös, das interpretiere ich als Unsicherheit, das könnte als so und so interpretiert werden. Und so machen wir das ja in der analogen Wirklichkeit auch. Ich gucke mein Gegenüber an und in dem Fall achte ich ja auch auf das, was gesagt wird, wie es gesagt wird, wie sich diese Person zu mir stellt, stellt sie Augenkontakt her. Wenn ich feststelle, oh guck mal, die wirkt ja nervös, hat es ja auch Auswirkungen auf mich. Und dieses Bundle und zu der besonderen Leistung, diese Daten ja dann auch nicht nur zu erfassen, sondern in Echtzeit auszuwerten. Das ist ja auch eine besondere Leistung dieses Forschungsprojektes und der Arbeit vom HHI. Dazu kann dann Thomas sicherlich mehr sagen.
Ja, also du hast ja schon sehr schön erläutert sozusagen, also die Datenarten, die wir erfassen und die Mehrwerte, die wir darüber generieren können. Ich glaube, bei den akustischen Signalen, also der Sprache, was wird wie gesprochen, ist das sehr gut verständlich, vielleicht auch die Komplexität, die dahinter stehen kann mit dem bayerischen Akzent, also Dialekte, Akzente, Ironie, Sarkasmus, da sind wir noch nicht am Ende sozusagen, können bestimmt noch nicht alle Details der verbalen oder auch nonverbalen Kommunikation wirklich durch die KI abbilden und verstehen. Aber ich sag mal, gerade in so einem Kontext, wo man davon ausgehen kann, dass der Tonus doch auch eher förmlich ist, dass es gewisse Abläufe gibt bei solchen Personenkontrollen oder Ansprachen, ist auch jetzt der Stand der Technik, den wir im Projekt nutzen oder ein Stück weit auch weiter gestalten konnten, durchaus schon in der Lage, Mehrwerte zu schaffen. Und ich würde es ein bisschen so sehen, wir versuchen eigentlich gar nicht neue Daten zu generieren über den Menschen, über die zu trainierende Person, sondern eigentlich das, was die Trainerinnen, die Ausbilder schon seit vielen Jahren wirklich exzellent können, nämlich Verhaltensweisen zu beobachten und eben zu beurteilen, dass wir das ein bisschen unterstützen können durch die Technologie. Also selbst ein sehr guter Trainer kann nicht alles auf einmal sehen und beachten und kann es wahrscheinlich auch nicht 8 Stunden lang am Tag gleich gut. Und da versuchen wir eben durch das System Hilfestellungen zu geben. Das kann nämlich die ganze Zeit in Echtzeit aufpassen. Was wird wie gesagt? Wie ist die Gestik? Wie ist die Mimik in bestimmten Situationen? Wie ist der nicht veräußerte Zustand? Was vielleicht auch für den Trainer ein bisschen schwieriger zu erfassen ist, aber ich glaube, die können es in manchen Situationen auch ganz gut abschätzen, ob jemand ein bisschen geladen wird. Und das würde ich sagen, ist erstmal das Ziel, also eine Hilfestellung zu geben, eine Objektivierung an der Stelle vielleicht auch ein Stück weit, weil natürlich die Datenkette auch nachverfolgbar ist. Also wenn man dann das hinterfragt, ja, was sagt der Algorithmus, welche Geste gemacht wurde oder was oder wie etwas gesagt wurde, dann kann man natürlich schauen, stimmt das denn oder auf welcher Basis wurde das denn entschieden, dass die Art zu sprechen jetzt vielleicht ein bisschen hitzig war. Und das heißt, das ist an der Stelle auch transparent, sodass wir auch sehr bewusst vermeiden, dass jetzt systemisch ein Bias hinzugefügt wird zu den ganzen, die wir ja ohnehin schon mit uns rumtragen. Mhm. Und ja, auf diese Art haben wir eben versucht, wirklich Lösungen zu schaffen und nicht noch mehr Probleme.
Schauen wir vielleicht mal auf das Outcome, auf das Fazit auch so ein bisschen, was ihr daraus zieht. Was mich total interessieren würde, ist mal eine grundlegende Frage, die vielleicht für viele Menschen interessant ist, nicht nur für Einsatzkräfte. So ein Deeskalationstraining setzt ja auch darauf, dass Kommunikation erlernbar ist. Also, dass man seine Fehler erkennt, dass man das reflektiert. Den Begriff haben wir jetzt schon sehr häufig gehört. Und da frage ich mich natürlich ganz simpel, wie erlernbar ist so eine Kommunikation? Heißt, wie nachhaltig sind Trainingseffekte? Also nehmen wir an, das macht Schule und tatsächlich ist das sozusagen so sieht das neue Training aus und wird immer weiter verbessert. Was sagt die Forschung dazu, wie lange wir in der Lage sind, solche Verhaltensweisen tatsächlich dann auch unter Stress aufrechtzuerhalten? Also wie nachhaltig kann so ein Training dann tatsächlich sein?
Na, das ist die Gretchenfrage. Also grundsätzlich wissen wir ja, dass ein Training, das hat jetzt nichts mit VR oder KI basiert zu tun, dass ein Training, wenn ich es regelmäßig wiederhole, ja auch funktioniert, wenn ich dann in Stresssituationen bin. Ja, am Ende des Tages geht es ja um gelernte Verhaltensweisen. Ja, so, das ist ja auch das, was wir am Ende mit Professionalität verstehen, dass ich gelernt habe, in bestimmten Situationen auf ein bestimmtes Repertoire von Verhaltensweisen zurückzugreifen. So. Was jetzt der Unterschied bei uns ist, ist zum einen, dass durch die hohe Immersion, weil der Proband, die Probandin eben nicht in einem künstlichen Raum, also natürlich einerseits künstlich, weil es virtuell ist, aber andererseits eben nicht so artifiziell wie ein Seminarraum, der nur so aussieht, als ob es eine Wohnung ist. Am Ende ist es trotzdem nur ein Raum in der Polizeiakademie Berlin. Ist und es sind eben keine realen Personen, sondern es sind einfach Polizeitrainer, die er eben auch persönlich kennt. Das ist eine hochartifizielle Situation, die wir bei Trainings eigentlich immer haben, wenn ich mit Rollenspielen oder eben in bestimmten Trainingsumgebungen arbeite. Die virtuelle Realität schafft eine viel, viel höhere Illusion, eine höhere Immersion und damit eine Chance für einen deutlich höheren Kompetenzerwerb bei sozusagen geringerem Aufwand, also bei geringerer Wiederholung. Wie nachhaltig das ist jetzt im Vergleich zu den klassisch etablierten Trainingsmethoden. Das ist eine spannende Zukunftsfrage, weil wir ja tatsächlich mit diesen ganzen virtuell basierten Trainings- und Ausbildungsmethoden im Vergleich zu den klassischen nicht-virtuellen ja doch erst am Anfang stehen. Ja, aber die Hinweise, die wir haben, einfach aufgrund der starken Emotionalität, die ich in so einer Situation erlebe. Und wir wissen eben auch, ich lerne am besten, wenn ich stark emotional involviert bin. Wenn mir was Spaß macht, ich viel Freude habe, dann lerne ich am besten. Ja, also wenn ich nicht weiß, dass ich lerne, dann lerne ich am besten. Und das ist etwas, was die virtuelle Realität mit sich bringt, weil es kann auch Spaß machen, auch wenn die Situation an und für sich jetzt sozusagen herausfordern. Es ist einfach wie ein Adventure-Game in Anführungszeichen. Es kann auch Spaß machen, sozusagen ein bestimmtes Ziel kommunikativ erreichen zu müssen. Und damit habe ich einen hohen Lerneffekt. Aber wie gesagt, die Frage, wie nachhaltig das ist, wie oft ich das im Vergleich zu sozusagen konventionellen Trainingsmethoden wiederholen müsste, das wäre eine spannende Frage für ein folgendes Forschungsprojekt.
Ja, überhaupt einen Schluss daraus zu ziehen, wie in 10 Jahren im Zweifel diese Forschung aussieht, wahrscheinlich wahnsinnig schwierig. Thomas, sorry, du wolltest noch ergänzen.
Ja, sehr gerne. Also ich finde es nämlich wirklich auch einen spannenden Punkt. Also die Frage der Wiederholung, beziehungsweise positiv formuliert ja auch der Wiederholbarkeit, weil ich denke, im ersten Schritt, ich habe es schon erwähnt, wir wollen die Ausbilderinnen nicht ersetzen und wir können das auch gar nicht, das war nie das Ziel. Das heißt, wir gehen immer davon aus, dass das im ersten Schritt ein Werkzeug ist für die Trainerinnen, um sozusagen effizienter bestimmte Aspekte herauszuarbeiten mit den Trainees. Was aber natürlich denkbar ist, ist ja eine Wiederholung in Eigenregie, weil Wiederholung macht den Meister, und aber auch eine Individualisierung, die ja gegebenenfalls gemeinsam mit dem Trainer entwickelt werden kann. Du machst A, B, C sehr gut, aber D und E, da könntest du dich jetzt mal drauf fokussieren. Und dann geht man halt noch ein, zwei Stunden in die VR mit dem Schwerpunkt, ja, weiß nicht, Gestik oder eben nonverbale Kommunikation. Das System kann es abbilden und dann braucht es vielleicht auch den Trainer nicht mehr, um das zu begleiten. Das heißt, die Erreichbarkeit, den Trainer habe ich realistisch, wahrscheinlich sehe ich den maximal einmal im Jahr in so einer Gruppensituation mit einem Rollenspiel. Die VR-Brille, die steht im Raum, die könnte ich nutzen. Also da ist, glaube ich, tatsächlich der Mehrwert und damit auch die Nachhaltigkeit im Trainingserfolg technologisch tatsächlich stützbar, würde ich behaupten.
Ja, das würde mich ohnehin interessieren. Technologisch ist das Stichwort. Was zeigt das Projekt vielleicht auch? 3 Jahre sind für einen technologischen Fortschritt in unserer Zeit manchmal häufig eine kurze Zeit. Aber was zeigt das Projekt vielleicht dir, Thomas, auch in eurem Institut? Inwieweit Technik, technologischer Fortschritt, KI haben wir häufig gehört, VR haben wir häufig gehört, einen anderen Einzug vielleicht erhält, auch in eure Forschung, welchen Vorteil man daraus gewinnen kann. Also zeigt das Projekt nicht auch, dass Technologie eine viel wichtigere Rolle spielen wird in zukünftigen Forschungsprojekten?
Naja, da bin ich jetzt natürlich als Forscher im Technologiekontext wahrscheinlich voreingenommen. ich würde natürlich sagen ja, weil ich mir das wünsche, weil ich aber auch dran glaube. Ich würde auch sagen, 3 Jahre sind mittlerweile eine sehr lange Zeit technologisch. Also man muss aufpassen, dass man nicht von der Konzeption eines Forschungsprojektes bis zur Zusage, dass man das machen darf, schon überholt wurde von der Technologie. Also das ist wirklich, es sind spannende Zeiten. Wir hatten bei K3 VR das Glück oder eben auch, ich sage mal, das richtige Händchen bei der Konzeption, dass uns das nicht passiert ist, beziehungsweise wir eigentlich eher Synergien nutzen konnten. Das betrifft natürlich auch KI. KI ist mittlerweile natürlich überall als Werkzeug, auch bei uns. Ich glaube, das ist auch gar nicht mehr irgendwas, was man jetzt in den Vordergrund stellen muss. Ich glaube, die wichtige Frage ist eigentlich, was sind die eigentlichen Mehrwerte, die man erzeugen kann mit den Ergebnissen im Umgang mit den Technologien, auch im verantwortungsbewussten Umgang mit allen Technologien, inklusive KI. Und das sind immer wichtiger werdende Fragen, die wir mit K3 VR natürlich auch tangiert haben. Also Datenerhebung und KI-Verarbeitung ist mittlerweile natürlich auch immer ein mehr glücklicherweise ein Bewusstsein da in der Bevölkerung und bei der Politik, dass das nichts ist, was man einfach mal machen kann oder sollte. Und wir sind da in einem Kontext, der sehr dynamisch ist. Auf der einen Seite soll, will und muss man das verantwortungsbewusst machen. Auf der anderen Seite darf, kann man sich aber auch nicht abhängen lassen sozusagen von ja, Staaten, die das vielleicht nicht so verantwortungsbewusst machen. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Frage. Und ich glaube, wie gesagt, dass wir in K3 VR da einen sehr guten Ansatz gefunden haben, weil wir sowohl einen großen Nutzen aus den Technologien ziehen, gleichzeitig aber sehr verantwortungsvoll mit Daten umgehen und auch die KI nur an der Stelle benutzen, wo sie einen Mehrwert bietet, ohne Risiken einzupflegen, die unnötig sind.
Abschlussfrage an euch beide. Beziehungsweise eigentlich sind es 2 kurze Fragen, die so ein bisschen aufeinander aufbauen, nämlich was muss jetzt eigentlich passieren, damit diese Erkenntnisse, die ihr daraus gewonnen habt, das hattest du vorhin schon angeschnitten, Andreas, nicht in der Schublade bleiben, sondern auch praktische Anwendung finden und darauf aufbauend eben die Abschlussfrage, in welchen anderen Bereichen kann man sich vorstellen, vorhin hast du das Beispiel Flugverkehr oder Bahnverkehr genannt, solche Trainings angewendet werden in der Zukunft, Rettungskräfte beispielsweise, ist das eine Option?
Ich fange mal an, Thomas. Was muss passieren? Am Ende müsste jetzt eine Polizei bzw. ein Innenministerium, entweder der Länder oder des Bundes, sagen, das wollen wir für unsere Polizei und uns beauftragen, eben entsprechendes Trainingsprogramm zu entwickeln. Also die technischen und sozialwissenschaftlichen Voraussetzungen sind da. Wir müssten das jetzt halt einfach als Produkt, am Ende des Tages ist es das dann, entwickeln. Und zur zweiten Frage, ja, es ist nicht auf den Polizeikontext beschränkt, ganz im Gegenteil, es ist eigentlich anwendbar auf alle Situationen, wo Menschen in einem potenziell konfliktträchtigen Umfeld aufeinandertreffen. Ne? Das Flugzeug ist natürlich das Paradebeispiel. Man ist eingezwängt in so einer Stahlröhre irgendwo in großer Höhe und jemand aus welchen Gründen auch immer macht Ärger. Das ist natürlich für alle Beteiligten, für die Flugbegleiterinnen, aber auch für die anderen Passagiere ein super, super Stressmoment, wo die Eskalation quasi vorgezeichnet ist. Und da sozusagen ein kommunikatives Instrumentarium an der Hand zu haben, was sich in einem sicheren Rahmen, der diese problematische Situation simuliert, trainiert zu haben und verinnerlicht zu haben, bedeutet natürlich einen Mehrwert, der auch die Sicherheit von allen, auch den anderen Fluggästen, aber auch den anderen Flugbegleiterinnen erhöht. Das Gleiche gilt bei der Deutschen Bahn. Da haben wir ja auch letztens gehört, dass nämlich die Zahl der Übergriffe gegenüber Zugbegleiterinnen, aber auch gegen den Sicherheitskräften steigt. Und auch hier ist das sozusagen ein potenzielles Einsatzszenario. Das Gleiche gilt für den Rettungsdienst, wo eben auch die Kolleginnen, die gerufen werden, eben auch manchmal mit oder zunehmend mit aggressivem Verhalten konfrontiert werden und die natürlich auch ein vitales Interesse daran haben, sozusagen ein funktionales Instrumentarium zu haben, mit dem sie kommunikativ Situationen entschärfen können. Man könnte auch an Mitarbeiter in Ämtern und so weiter denken, wo Leute vielleicht auch frustriert sind und so weiter. Also immer da, wo Emotionen potenziell hochkochen, ist dieses Training einsatzbar. Es ist anpassbar, sozialwissenschaftlich validierbar und dann technologisch anpassbar.
Also wie ganz häufig ist es nicht einfach, den Äußerungen von Herrn Professor Bock noch was Wichtiges hinzuzufügen. Von daher
sehr schön.
Würde ich also ein schönes Schlusswort, Thomas, dabei stehen lassen.
Ach man, im Rahmen dieses Themas ja eine fantastische Deeskalation. Ne? Also nicht, dass es jemand selber es gebraucht hätte, aber die menschliche Komponente auch nochmal reingebracht. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ganz herzlichen Dank für eure Zeit, ganz herzlichen Dank für eure Einblicke. Das war wirklich spannend, ein spannender Ausflug in die Welt der Deeskalation und der Daten und dem Verhältnis zwischen Mensch und Maschine. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ganz viel Erfolg mit den Ergebnissen und mit weiteren Projekten und ich freue mich, wenn wir über euer nächstes Projekt dann sprechen. Bis dahin, alles Gute.
Vielen, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht.
War schön.
Das war der Deep Dive vom Podcast Stand der Forschung. Mein Name ist Jonas Ross und ich freue mich, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, das sind Sie auch beim nächsten Mal. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie diesen Podcast und verpassen Sie keine der weiteren Folgen. Und noch besser, lassen Sie gerne eine Bewertung da. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Stand der Forschung wird produziert vom Studio ZX für Zeit Advice. In dieser Folge im Auftrag der Akkon Hochschule und des Fraunhofer Heinrich-Hertz-Instituts.